Der plötzliche Herztod stellt eine der häufigsten Todesursachen der westlichen Welt dar. Von jetzt auf gleich bleibt das Herz bei den Betroffenen einfach stehen. Und für viele kommt das völlig überraschend. Jährlich sterben in Deutschland etwa 65.000 Menschen an einem plötzlichen Herztod. Wenn man das so hört und vielleicht mal in seinem Umfeld nachdenkt, wer davon betroffen war oder wo man sowas gehört hat, dann hat man den Eindruck oder denkt, trifft ja vor allem alte Menschen und eben welche mit Vorerkrankungen, insbesondere am Herzen. Aber so ist es nicht. Gut 40% der Betroffenen sind jung, also zwischen 15 und 65 Jahre alt, und viele von ihnen, zumindest augenscheinlich, kerngesund davor. Ein großer Anteil dieser plötzlichen, ungeklärten Herztodesfälle in diesen jungen Jahren wird durch Herzerkrankungen verursacht, die dazu führen, dass das Herz nicht mehr gleichmäßig im Takt schlägt, also aus dem Rhythmus kommt. Ja, und bei fast der Hälfte dieser Fälle passiert das scheinbar ohne, dass der Patient vorher irgendwelche Anzeichen hat. Trifft ein plötzlicher Herztod gesunde Menschen und das in frühen Lebensjahren, steckt dahinter häufig ein Gendefekt, von dem der Betroffene bis dahin nichts wusste. Leider, es klingt jetzt erst einmal hart und vielleicht ein bisschen makaber, ist dem Verstorbenen dann mit dieser Information nicht mehr viel gedient. Für seine Angehörigen kann es aber sehr, sehr wichtig sein, zu wissen, ob sie diesen Gendefekt zum Beispiel auch haben, um dann präventiv zu handeln. Professorin Silke Kauferstein leitet an der Frankfurter Uniklinik am Institut für Rechtsmedizin das Zentrum für plötzlichen Herztod und familiäre Herzrhythmusstörungen. Dort versuchen sie aufzuklären, warum jemand am plötzlichen Herztod verstorben ist, und beraten die Angehörigen. Dieses Zentrum ist einzigartig hier in Deutschland. Mit ihr will ich deshalb heute über den plötzlichen Herztod sprechen, aber auch ganz Besonderes über ihre Arbeit an diesem Zentrum. Mein Name ist Lucia Schmidt, ich bin Redakteurin im Leben der Sonntagszeitung und freue mich, dass Sie uns heute bei diesem Thema zuhören. Und jetzt begrüße ich ganz, ganz herzlich Sie, Frau Professorin Kauferstein. Schön, dass Sie heute da sind.
Hallo, ich freue mich, dabei sein zu können.
Ja, Frau Kauferstein, bevor wir sozusagen ins Detail gehen, was Sie jeden Tag da machen, mit was für Menschen Sie zu tun haben, vielleicht als Einstiegsfrage mal, was versteht man denn eigentlich unter diesem plötzlichen Herztod?
Ja, Sie haben es eingangs ja schon erwähnt, dass es auch wirklich junge, fitte Menschen treffen kann. Und das ist spätestens seit dem Fall des Fußballspielers Christian Eriksen einer breiten Öffentlichkeit auch bekannt geworden. Und viele dürften das Bild noch vor Augen haben, als während der Europameisterschaft 2021 der dänische Captain im Spiel gegen Finnland einfach zusammengebrochen ist. Und er leidet vor den Augen der halben Welt einen plötzlichen Herztod. Dieser Fußballspieler konnte erfolgreich reanimiert werden. Wäre es beim Joggen einsam im Wald passiert, so hätte er dies wohl kaum überlebt. Unmittelbar ausgelöst wird ein solcher plötzlicher Herztod durch bösartige Rhythmusstörungen. Das, was Sie eingangs schon erwähnt haben, das sogenannte Kammerflimmern. Und dadurch bricht innerhalb weniger Sekunden der Kreislauf zusammen, das Herz hört auf zu schlagen und der Blutdruck sinkt auf Null. Wenige Sekunden danach verliert man schon das Bewusstsein und die Atmung setzt Minuten später aus und innerhalb von 10 Minuten kommt es dann zu solch einem plötzlichen Herztod. Definiert ist der plötzliche Herztod als ein unerwarteter Tod bei einer scheinbar gesunden Person. Und wenn er beobachtet wird, so sagt man, wenn der Tod innerhalb einer Stunde nach Symptombeginn eintritt. Wenn es keine Zeugen gibt, spricht man bei dem plötzlichen Herztod davon, wenn das Opfer oder der Betroffene 24 Stunden vor Todeseintritt noch bei vermeintlich guter Gesundheit anzutreffen war.
Mhm. Ja, ich glaube, wenn man jetzt dieses Bild vor Augen hat von dem Fußballer, da, glaube ich, wird ganz klar, was eben das plötzlich in dem Herztod bedeutet. Also, dass ja wirklich aus dem sozusagen vollen Lauf heraus dann das Herz einfach zu flimmern beginnt, wie Sie sagen. Was sind denn für Ursachen für den plötzlichen Herztod? Ich habe gesagt, manche Leute bringen einfach also vom Herzen und vom Kreislauf her irgendwie schon Vorerkrankungen mit. Was sind so die häufigsten Ursachen für diesen Herztod?
Ja, hier muss man ganz klar zwischen dem Alter der Betroffenen unterscheiden, was die Ursachen angeht. Im höheren Alter sind es die koronaren Herzerkrankungen und der Herzinfarkt, die hier hauptsächlich ursächlich sind. Und wir an unserem Zentrum hier am Uniklinikum in Frankfurt beschäftigen uns ja mit dem plötzlichen Herztod in jungen Jahren. Von jungen Jahren spricht man so ungefähr 40 bis 50 Jahre. Und hier sind die Ursachen vielfältiger. So findet man als Ursache nicht selten zum Beispiel eine strukturelle Veränderung des Herzens. Das kann eine Verdickung des Herzmuskels sein, eine sogenannte Kardiomyopathie. Und in dem Fall sind die Herzkammern entweder krankhaft vergrößert, verdickt oder durch das Bindegewebe versteift. Und in 30% sieht man aber gar keine Auffälligkeit am Herzen. Das heißt, auch während der Obduktion können wir keine Auffälligkeiten feststellen. Das Herz erscheint, wie man so schön sagt, autoptisch normal. Und hier können zum Beispiel Ionenkanalerkrankungen, also ganz kleine Veränderungen am Herzen, dazu führen, dass man diese gefährlichen Herzrhythmusstörungen bekommt und dadurch einfach die Erregungsbildung oder Leitung am Herzmuskel beeinträchtigt ist. Und viele dieser Erkrankungen in jungen Jahren sind genetisch bedingt.
Bevor wir da gleich noch ein bisschen drauf eingehen, wollte ich noch mal fragen, ich habe ja bei der Recherche gefunden, plötzlicher Herztod schon von 15 an sozusagen. Sie haben jetzt gesagt, Ihre Patienten, wenn man das so sagen darf, sind meist so zwischen 40 und 50, da spricht man von frühen Jahren. Ist das so wirklich die Altersspanne, wo das dann eben auch, wenn es genetisch verursacht ist oder eben eine Verdickung am Herzmuskel ist, auftritt? Oder haben Sie tatsächlich leider auch viele Fälle, wo die Leute noch jünger sind?
Nee, wir haben eigentlich viele Fälle, wo die Leute noch jünger sind. Also wir machen sozusagen die Grenze bei 50 Jahren, weil danach sind dann einfach eher Umwelteinflüsse, der Lebensstil, vielleicht das, was die koronare Herzerkrankung mit beeinträchtigt. Unsere untersuchten Fälle sind im Durchschnitt gerade bei diesen Ionenkanalerkrankungen so um die 20 Jahre und bei diesen strukturellen Veränderungen so um die 30 Jahre alt.
Okay. Mhm.
Und der plötzliche Herztod kann auch vor 15 Jahren auftreten. Wir kennen noch einige Fälle von plötzlichem Kindstod, wo in seltenen Fällen so eine genetische Veränderung zu dem plötzlichen Kindstod führen kann.
Jetzt haben Sie von Ionenkanälen geredet und eben genetischen Ursachen. Erläutern Sie das doch noch mal ein bisschen genauer. Auch bei der Frage von den verdickten Herzwänden, ist das dann auch eine genetische Ursache grundsätzlich? Ja, erzählen Sie noch mal aus Ihrer Arbeit und eben ja der Genetik dahinter.
Generell kann man sagen, dass durch bestimmte Veränderungen in kardialen Genen, also Genen, die für die Herzfunktion wichtig sind, dass es hier kleinste Veränderungen im Erbgut gibt. Und durch diese kleinsten Veränderungen führt es dazu, dass der Baustein von bestimmten Proteinen im Herzen vielleicht nicht mehr richtig funktioniert. Und auf diesen verschiedenen Wegen kann es zu gefährlichen Herzrhythmusstörungen kommen. Und die können dann wiederum zum plötzlichen Herztod führen. Diese Veränderungen sind häufig, man sagt, autosomal dominant vererbbar. Das heißt, ein biologischer Angehöriger, meine Mutter, mein Sohn, können ebenfalls dann Träger dieser Veränderung sein. Also es besteht ein 50-prozentiges Risiko, dass diese Angehörigen ebenfalls das veränderte Gen haben und somit auch potenziell ein Risiko für eine lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung besitzen. Mhm. Diese genetischen Erkrankungen, Sie haben es eben schon gesagt, können für strukturelle Herzerkrankungen ursächlich sein. Es handelt sich meist um seltene Erkrankungen mit einer Prävalenz, also wie häufig kommt das vor, von einem in 2000 oder einem in 10.000 Personen. Die Ausgangslage ist oftmals komplex. Also das heißt, wir kennen über 400 Gene, die mit solchen Erkrankungen assoziiert sind. Und laufend kommen neue hinzu. Manche verlieren dann doch wieder an Bedeutung. Und deswegen brauchen wir einfach ein ausgeprägtes Expertenwissen. Und die Interpretation ist einfach aufwendig, um das Ergebnis, was wir bei diesen Gentests erhalten, am besten zu verstehen. Also es ist nicht so, dass man einfach einen schnellen Test macht, einen schnellen genetischen Test und ich kann Ihnen Ihr Risiko mitteilen. Denn das ist oft der Gedanke, mit dem wir konfrontiert werden. Können Sie nicht eben kurz was untersuchen und sagen mir dann, ob ich gefährdet bin oder nicht? So einfach ist es dann leider mit diesen genetischen Untersuchungen nicht.
Vielleicht können Sie einfach gleich auch noch mal ein Beispiel für Ihre Arbeit erzählen. Vorher wollte ich noch fragen, wir haben ja schon gesagt, wenn man eben dann über 50 ist nach Ihrer Grenze und man hat vielleicht Bluthochdruck, nicht, dass man unbedingt damit rechnet, jetzt einen plötzlichen Herztod zu bekommen, aber dann gibt es ja eine Form vielleicht von Symptomen davor, das Herz stolpert vielleicht auch mal oder man kriegt mal schlecht Luft. Also einfach Hinweise darauf, dass man nicht ganz fit ist. Wenn man jetzt eben so einen genetischen Defekt hat, den Sie gerade berichten, gibt es da schon auch mal Hinweise, auf die man vielleicht oder Symptome, auf die man dann vielleicht auch in jungen Jahren viel besser hören sollte? Oder ist einfach wirklich der größte Teil vorher nicht spürbar?
Man muss unterscheiden. Also es gibt Hinweise und auch Symptome. Bleiben wir bei den Hinweisen. Das kann natürlich eine auffällige Familiengeschichte sein mit vielen plötzlichen Herztodesfällen in der Familie. Das heißt zum Beispiel, mein Onkel, von dem weiß ich, er ist mit 35 verstorben. Ein Cousin mit 32 plötzlich verstorben. Also wenn man so eine Häufung in der Familie hat, dann ist das ein Hinweis, dass hier eine genetisch bedingte Herzerkrankung vorliegen kann. Ein weiterer Hinweis können zum Beispiel auch Auffälligkeiten im EKG oder eben diese genetischen Veränderungen sein. Doch dazu muss man sagen, wenn ich jung und gesund bin, dann liegt in der Regel nicht einfach ein EKG bei mir vor oder es werden genetische Untersuchungen gemacht, die diese Hinweise dann zutage bringen. Symptome können auch vorkommen, wenn man bei den genetisch bedingten Erkrankungen in jungen Jahren bleibt. So kommen hier schon plötzliche Synkopen vor, also Ohnmachtsanfälle oder Krampfanfälle als Symptome. Und diese führen aber häufig nicht zur Abklärung beim Arzt. Die werden nicht als so bedrohlich wahrgenommen. Und hier muss man einfach sagen, wenn man so einen Ohnmachtsanfall hat, den man nicht erklären kann, wie zum Beispiel durch langes Stehen in der Hitze oder man hat zu wenig getrunken und man merkt, oh, jetzt wird es mir schwummrig und ich falle um, sondern wenn man auf dem Sofa liegt oder im Sessel sitzt und plötzlich und unerwartet oder auch während im Sport in Ohnmacht fällt, dann sind das Symptome, die unbedingt abgeklärt werden müssen.
Jetzt haben Sie eben schon so ein bisschen erzählt, dass das gar nicht, also man geht da nicht hin und sagt, entschuldigen Sie mal, hier ist kurz wegen mir ein abgenommenes Blut, was habe ich denn für einen Genfehler? Erzählen Sie doch vielleicht mal so ein typisches Beispiel, wie kommen Angehörige zu Ihnen? Genau, werden die irgendwie überwiesen, kommen die aus Eigeninitiative? Und was genau passiert dann, wenn man bei Ihnen ja im Zentrum angeschlossen ist?
Ja, das sind verschiedene Wege, über die sich die Angehörigen an uns wenden. Ein möglicher Fall ist, wenn jemand plötzlich und jung verstirbt und wird bei uns im Institut obduziert. Und dann führen wir eine strukturierte Untersuchung durch. Das heißt, wir versuchen bestmöglich die Todesursache zu klären in diesen Herztodesfällen bei jungen Menschen. Und wir binden dann die Angehörigen ein. Das heißt, wir bieten eine umfassende Beratung an, die Diagnostik der möglichen Erkrankung und auch eine Risikoermittlung. Und gegebenenfalls geben wir auch Therapieempfehlungen ab. Das heißt, wir nehmen dann unmittelbar Kontakt mit den Angehörigen auf. Und das ist zum Beispiel ein Fall, ein Student, der gestern noch bei bester Laune an der Uni gesehen worden ist und am nächsten Morgen tot von seinem Mitbewohner aufgefunden wird und wird dann bei uns obduziert. Dann schauen wir uns die Ergebnisse an und wenn wir zu der Meinung kommen, ja, hier kann ein genetisch bedingter Herztod vorliegen, würden wir uns an die Angehörigen, zum Beispiel an die Eltern, wenden und die Untersuchung bzw. Beratung und so weiter der Angehörigen mit einleiten. Und dann weiterer Fall, ja?
Ich wollte kurz dazwischen fragen, aber dass derjenige verstorben, also bleiben wir bei diesem jungen Studenten, tatsächlich den Gendefekt hat, das untersuchen Sie dann gar nicht mehr. Also weil Sie jetzt sagen, wenn wir vermuten, Sie haben, oder könnte man auch da noch rausfinden?
Doch, das gehört dazu. Also die genetischen Untersuchungen werden auch eingeleitet. Das läuft dann meistens parallel zu der Untersuchung der Angehörigen.
Okay, aber sozusagen, um die möglichst schnell auch irgendwie zu informieren und eben auch schon auf den Weg zu bringen, macht man das parallel und wartet nicht erst. Okay, verstehe ich.
Genau. Und als zweites kommen aber auch Patienten zu uns, die den Verdacht auf eine Erkrankung haben, wie zum Beispiel so eine Ionenkanalerkrankung, die zu einem plötzlichen Herztod führen kann. Auch die werden wir uns beraten hinsichtlich der Diagnostik und Risikoermittlung und so weiter. Auch die Patienten sind bei uns angeschlossen an das Zentrum.
Und wie, also jetzt haben Sie gesagt, wenn dann die Angehörigen kommen und man tatsächlich einen Gendefekt festgestellt hat, jetzt klingt Genetik ja erstmal so, dass man da nicht wahnsinnig viel machen kann. Aber was ist die Konsequenz für die Angehörigen? Sie sagen, Sie besprechen dann auch eine Therapie. Können Sie da auch nochmal ein Beispiel bringen? Wie können die dann präventiv sozusagen versorgt werden?
Das ist ja das ganz Wichtige, wenn wir von so einer genetisch bedingten Herzerkrankung wissen. Also das heißt, wenn wir frühzeitig die Diagnose in der Familie stellen, gibt es wirklich gut etablierte prophylaktische und therapeutische Maßnahmen. Die sind ganz unterschiedlich, je nachdem, welche genetische Erkrankung in der Familie festgestellt wird. Und als Beispiel für so eine prophylaktische Maßnahme wäre zum Beispiel die Anpassung des Lebensstils zu erwähnen. Also das heißt, ich kann bestimmte Sportarten oder muss ich vermeiden. Oder zum Beispiel der Sprung ins kalte Wasser, das kann auch den Trigger für solch eine Erkrankung sein, dass man das bestmöglichst unterlässt. Und Es gibt bestimmte Erkrankungen, bei denen verschiedene Medikamente zum Beispiel nicht genommen werden dürfen, weil diese im Zusammenspiel mit der Erkrankung dann einfach für den Betroffenen gefährlich werden können. Und diese Medikamente, darüber kann man die Angehörigen, die Betroffenen informieren, sodass diese wissen, was darf ich einnehmen, was darf ich nicht einnehmen. Und als therapeutische Maßnahmen gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten, wie zum Beispiel einfach die medikamentöse Therapie. Und in ganz seltenen, schwerwiegenden Fällen wird die Implantation eines Schrittmachers oder Defibrillators nötig. Also das heißt, wir haben Möglichkeiten, um wirklich präventiv in diesen Familien zu arbeiten, so dass wir das Risiko senken können, dass noch ein plötzlicher Herztod in diesen Familien passiert.
Jetzt interessiert mich noch, die Tatsache ist, begleiten Sie die Angehörigen dann länger? Also erstmal aus, sage ich mal, wissenschaftlicher Sicht, einfach um weiter zu lernen an Ihrem Institut. Und auch irgendwie psychologisch, weil ich stelle mir das, also wenn man jetzt, keine Ahnung, tatsächlich sein Kind in jungen Jahren verliert und dann noch erfährt, ja, man hat selbst auch ein größeres Risiko, werden diese Menschen weiter begleitet oder von Kollegen von ihnen weiter begleitet und eben auch aus wissenschaftlicher Sicht, um noch mehr zu lernen?
Die Angehörigen werden von uns über viele Jahre und manche dann auch wirklich über Jahrzehnte, wenn sie als früh oder junges Familienmitglied bei uns ans Zentrum kommen, begleitet. Und das ist enorm wichtig, um zum einen zu überprüfen, ob sich die Befunde verändern, ob die Therapie angepasst werden muss. Und wir schauen auch immer, ob es neue Therapieempfehlungen gibt oder ob wir gegebenenfalls diese genetischen Veränderungen, die wir in der Familie gefunden haben, im Laufe der Zeit einfach anders bewerten würden. Und Sie haben es auch schon angesprochen, wissenschaftlich natürlich für uns auch enorm wichtig. Wir bauen gerade ein Register für plötzliche Herztodesfälle in jungen Jahren auf. Und da sind natürlich die Begleitung und der zeitliche Verlauf auch von enormer Wichtigkeit, um gegebenenfalls auch neue Risikofaktoren zu erkennen, um hier noch besser nachher die Bewertung für die Prävention eines plötzlichen Herztodes anpassen zu können.
Wenn man das jetzt hört, unseren Podcast, und irgendwie das Gefühl bekommt, Mensch, das, was Sie vorhin gesagt haben, der, weiß ich nicht, Onkel hier oder die Tante da oder auch, mir wurde doch schon erzählt, mein Uropa und so weiter. Wie kann ich mich an Sie wenden oder wende ich mich erstmal an meinen Hausarzt und werde dann vermittelt? Welche Anlaufstellen gibt es noch? Wir haben gehört, so Ihr Institut ist einzigartig, aber wo wende ich mich hin, wenn ich jetzt mir schon immer die Gedanken gemacht habe oder tatsächlich jetzt irgendwie wachgerüttelt bin durch den Podcast?
Man kann natürlich, ich würde sagen, der Hausarzt, der Kardiologe, mein Arzt des Vertrauens, hier kann man mit Sicherheit diese Überlegungen, diese Gedanken durchsprechen. Wann man sich jetzt wirklich an uns zum Beispiel wenden soll oder wann es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, natürlich schwierig, so ganz pauschal zu beantworten. In der Vielzahl der Fälle von plötzlichen Herztodesfällen sind ältere Menschen betroffen, das heißt durch einen Herzinfarkt bei einer koronaren Herzerkrankung. Und hier sind die genetischen Veränderungen, spielen hier einfach eine untergeordnete Rolle, mehr die bekannten Risikofaktoren, hoher Blutdruck, Übergewicht und so weiter. Wenn ich aber jetzt, wie Sie schon oder wie wir eingangs erwähnt haben, die jüngere Verstorbene in der Familie haben, dann muss man an diese genetischen Erkrankungen denken. Und da sollten sich die Angehörigen einfach kardiologisch untersuchen lassen. Und es gibt Ansprechpartner für die verschiedenen zugrunde liegenden Erkrankungen. Die sind über ganz Deutschland verteilt. Zum Beispiel Spezialisten für die Erkrankung, wo es um diese strukturellen Veränderungen am Herzen geht, wie zum Beispiel die Kardiomyopathien. Aber auch, wenn man jetzt wirklich diese große Anzahl an plötzlichen Herztodesfällen in der Familie hat, kann man sich an unser Zentrum wenden. Oder wenn jemand jetzt wirklich plötzlich jung verstorben ist, dann kann man sich auch direkt an uns wenden.
Und so eine Untersuchung der Angehörigen, ist das dann, zahlt das dann die Kasse? Sind das Selbstkosten? Was kommt da auf mich zu? Ist das eben von den Kassen abgedeckt, eben auch um präventiv vorzusorgen?
Alle Beratungen und Untersuchungen der Angehörigen werden im Rahmen der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung oder auch privaten Krankenversicherung übernommen. Das sind ganz normale Leistungen. Man kann mit Überweisung dann zu uns kommen. Schwierig ist es bei den Untersuchungen der Verstorbenen. Diese werden ja zum Teil im Rahmen der Strafverfolgungsbehörden getragen. Das heißt, wenn der Staatsanwalt die Obduktion anordnet. Oftmals sind hier aber nicht alle Untersuchungen abgedeckt. Denn primär ist das Ziel der Staatsanwaltschaft die Feststellung von Fremdverschulden und nicht die detaillierte Klärung der natürlichen Todesursache. Und dann werden zum Beispiel keine feingeweblichen Untersuchungen angeordnet, manchmal die toxikologischen Untersuchungen, um zu schauen, haben wir jetzt nicht vielleicht irgendwie eine Vergiftung übersehen. Und genetische Untersuchungen werden häufig auch nicht von dem Staatsanwalt angeordnet. Aber hier haben wir speziell jetzt an unserem Zentrum die Möglichkeit, diese Untersuchungen durchzuführen. Wir haben Gelder von verschiedenen Stiftungen, was für uns natürlich eine ganz wichtige Unterstützung unserer Arbeit ist, dass wir diese Untersuchungen auch bei den plötzlich Verstorbenen durchführen können und die Angehörigen hier nicht hohe oder überhaupt Kosten zu tragen haben.
Ja, liebe Frau Kofferstein, ich danke Ihnen für all die Infos und die Einblicke auch in Ihre Arbeit, die ja auch nicht nur das Zentrum, sondern auch Ihre Arbeit ist ja dann ein Stück auch einzigartig oder besonders in Deutschland. Hoffen wir, dass Sie vielen Menschen helfen können in so einer schwierigen Situation dann auch, in der Sie dann sind als Angehöriger. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie das Thema spannend fanden und Ihnen überhaupt dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns auch beim nächsten Mal wieder zuhören, uns folgen, uns abonnieren, uns weiterempfehlen. Und an dieser Stelle sage ich dann, oder bleibt mir nur noch übrig, erstmal allen alles Gute zu wünschen. Bis zum nächsten Mal.